Also, heute heißt das Thema Freiheit statt Sozialkram und ist jedenfalls ein vorläufig letzter Beitrag zu dem ganzen Komplex der Sozialpolitik und der Neuerung der Sozialpolitik, die in dem Herbst Gegenstand gewesen war. Also, wir haben geredet von der Arbeitslosigkeit und der Erpressung der Unternehmen, also die Unternehmen den Belegschaften aufmachen, mit dem Verweis darauf, dass sie leicht woanders hingehen und dort Arbeitslose anstelle der Beschäftigten einstellen können. Wir haben geredet von der neuen Sozialpolitik aus Berlin, was halt alles sich um den Begriff der Hartz-Gesetze herumrankt, neue Arbeitsmarktpolitik, die im Wesentlichen den Inhalt hat, den Arbeitslosen werden wir helfen. Also den Ton, denen machen wir Beine. Die Praxis, man senkt die Unterstützungszahlungen so grandios ab, dass es unaushaltbar ist, in der Situation zu bleiben, mit der Rechnung, dann müssen sie sich Arbeit suchen, auch wenn es überhaupt keine zu finden gibt. Wir hatten die Rede, wir hatten behandelt den Protest dagegen, der eigentlich bloß die Sozialpolitik von gestern weiterhaben wollte, wie er politisch in die Pflicht genommen und dann fertig gemacht worden ist. Das war das letzte Mal. Protest in der Demokratie hat es geheißen. Heute ein Nachtrag zu dem Ganzen, nämlich die geistige Betreuung der Betroffenen, nachgereicht sozusagen. Wenn alles fertig ist, die Arbeitslosigkeit, die Verarmung, die sozialpolitisch gezielte Verbilligung der Arbeitslosen, wenn alles fertig ist, dann wird eine ideologische Betreuung nachgereicht. Dann bemüht man sich, das Verständnis der Betroffenen zu gewinnen. Und dafür, gar kein Wunder, gar nichts Spezielles, dafür hat eine Demokratie wie die unsere einen Präsidenten. Ja, man muss sich mal fragen, warum es die Figur überhaupt gibt. Ein Amt, von dem man sagt, in der Politik hat er nichts zu melden. Ein Amt, von dem man weiß, ja, wenn die Queen kommt, dann sagt er Grüß Gott. Und er fährt mal dort und dorthin zum Staatsbesuch. Und im Verhältnis zur Bevölkerung, da hat der Präsident vor allen Dingen eine Aufgabe. Jenseits des Streits der Parteien, jenseits des Kampfes der Tagespolitik, wird dem Volk der gute Sinn der Politik erläutert. Der Präsident soll und darf nicht in den Streit der Parteien gezogen werden. Aber über die Parteien hinweg sagt er den Leuten, am schönsten zum Beispiel an Weihnachten und Neujahr, sagt er den Leuten, wie gut es alles gemeint ist, was da in Berlin beschlossen wird und was die Leute aushalten müssen. Wie vernünftig es ist, wie nötig es ist und wie sehr es im Sinn von uns allen ist. Für diese Rolle ist er da. Und die Rolle hat der neue Mann im Amt, der heißt Köhler, und der ist erst ganz kurz im Amt, so ein halbes Jahr. Die Rolle hat der Neue jetzt richtig voll im Sinne seines Auftrags ausgefüllt, indem er eben sich an die Betreuung, an die geistige Betreuung der Leute gemacht hat und ihnen gesagt hat, wenn ihr jetzt zu unzufrieden seid über die Armut, die da einreist, wenn ihr unzufrieden seid, er hat sich speziell an die Ostler gerichtet, an die Sonis, wenn ihr sauer seid über dieses Deutschland, dann kann das bloß davon kommen, dass ihr die falschen Bewertungsmaßstäbe habt. Würdet ihr andere Bewertungsmaßstäbe haben, dann wärt ihr auch nicht unzufrieden. Also, der Präsident tut was dafür, dass die Unzufriedenheit im Volk auch mal sich wieder beruhigt und abnimmt, indem er dem Volk erläutert, Volk, speziell Ostvolk, du musst deine Werte ändern. Du musst das, was du erfährst, anders bewerten, dann ist es gleich nicht mehr so schlimm. Es versteht sich, wenn der Streit über die Werte beginnt, ja, der Streit über die Werte in dem Herbst heißt Freiheit statt Gleichheit. Der Präsident ist bekannt geworden, es war jetzt dann wochenlang in den Nachrichten, die Angleichung der Lebensverhältnisse ist nicht zu erwarten und das soll man auch gar nicht wünschen. Die Angleichung der Lebensverhältnisse zwischen Ost und West ist da gemeint. Das war also seine Botschaft. Leute, die Angleichung der Lebensverhältnisse, die ist nicht zu haben und die soll man auch gar nicht wünschen. Aber denkt mal, Leute, ihr seid frei. Genießt mal die Freiheit mehr. Habt mal mehr im Auge, dass das, was ihr damals erkämpft habt, 1989, die Freiheit, die ist doch ein Wert für sich. Da dürfen wir doch nicht immer zu nach Gleichheit schreien. Das war eigentlich die große Linie seiner Auskunft. Ich will jetzt bloß, ehe ich mich auf die beiden Werte, Gleichheit, Freiheit und so weiter, ein bisschen eingehe und sage, was da eigentlich empfohlen wird, was da den Leuten als was, woran man sich halten kann, angeboten wird. Bevor ich darauf eingehe, will ich erstmal sagen, was eigentlich alles klar ist. Wenn über die Werte geredet wird, dann ist die Sache gegessen. Wenn also über die Bewertungsmaßstäbe, über die Gesichtspunkte der Beurteilung geredet wird, dann ist das, was zu beurteilen ist, das steht dann fest. Also, dass die materiellen Interessen der Ossis im engeren Sinn, weil dort die Arbeitslosigkeit halt so riesenhoch ist, und der Arbeitslosen im Westen, dass die materiellen Interessen von denen den Bach runtergehen, ist gegessen. Das ist nimmer das Thema, wenn es darum geht, wie soll man das bewerten. Dass sie auf ein neues Elendsniveau heruntergestuft worden sind durch die neue Gesetzgebung und dass sich an all dem absehbarerweise, also richtig im Ernst, so weit absehbar für irgendwen nichts ändert. Auch der Präsident verspricht nicht, dass das in Ordnung gebracht wird. Er verspricht, er sagt vielmehr umgekehrt, der Glaube, dass die Angleichung der Lebensverhältnisse zu erwarten sei, der war ein Irrtum, das ist nicht zu erwarten. Also alles das ist gegessen, wenn der Streit losgeht um, was sind denn die richtigen Werte, mit denen man das alles bewerten soll. Also jetzt lese ich die Geschichte da mal vor, wie der geredet hat. Es war ein Fokus-Interview und dann ging es gleich durch alle Fernsehkanäle und hat einen richtigen kleinen Aufruhr in der Republik bewirkt, weil der Präsident höchstpersönlich einen Wert aus dem Verkehr gezogen hat, der bis dahin gegolten hat. Bis dahin war irgendwie anerkannt, die Angleichung der Lebensverhältnisse ist im Programm. Also, und da sagt er mit dem Fokus-Interviewer irgendwie, nach 15 Jahren Einheit muss man so viel Ehrlichkeit aufbringen, den Menschen die Wahrheit zu sagen. Es ist schon gut, jetzt haben wir sie 15 Jahre beschissen. Gut, jetzt endlich muss man also die Ehrlichkeit aufbringen, den Menschen die Wahrheit zu sagen. Und jetzt kommt die Wahrheit. Es gab und gibt nun einmal überall in der Republik große Unterschiede in den Lebensverhältnissen. Das geht von Nord nach Süd, wie von Ost nach West. Wer sie einebnen will, zementiert den Subventionsstaat und legt der jungen Generation eine untragbare Schuldenlast auf. Wir müssen wegkommen vom Subventionsstaat. Also, jetzt kommt er und sagt, Ungleichheit gibt's. Ja, sagt dann auch noch extra, nicht bloß zwischen Ost und West, sondern immer und überall. Also er schiebt sozusagen weg von dem, wo jeder weiß, darum geht's. Ungleichheit gibt's. Man möchte ja schon sagen, ja, das weiß ja nun jeder. Das ist ja der Ausgangspunkt dessen, dass man die Angleichung der Lebensverhältnisse wünscht, fordert. Wegen der Ungleichheit verlangt man sie ja. Jetzt sagt er, die gibt's. Es ist, verhält sich wie windschief gegen das Ziel. Weil das Ziel gibt's ja bloß, weil es das gibt. Sagt er, das gibt's und will damit natürlich, und das sagt er ja im Folgenden auch, und weil es gibt, soll man nicht versuchen, das zu beseitigen. Weil Ungleichheit existiert, ist es ein Fehler, zu versuchen, die wegzukriegen. Das bewirkt nämlich, dass der Subventionsstaat immer weitergeht. Also da schon Gleichheit der Lebensverhältnisse. Die erste Hälfte, immer dann zum Subventionsstaat kommen. Was ist denn das überhaupt, Gleichheit der Lebensverhältnisse? Erstmal, auch das ist schon längst keine, sagen wir mal, materialistische Forderung von irgendwelchen Betroffenen mehr. Da sagt keiner, ich will gut leben oder irgend sowas. Da sind sie weit entfernt davon, dass sie gegen die Politik und ihre Rechnungsweise irgendwelche Gesichtspunkte oder Maßstäbe aufrichten würden und sagen würden, das verlangen wir. Gleichheit der Lebensverhältnisse ist, da haben die Leute schon das, was sie für sich erhoffen, in was gesteckt, was ihnen vom Staat versprochen worden ist. Angleichung der Lebensverhältnisse ist ein Versprechen der Politik, 15 Jahre lang Eingemeindung der DDR. 15 Jahre lang hat man gesagt, wir schaffen eine, vielleicht peu à peu, aber wir schaffen eine Angleichung der Lebensverhältnisse. Wer also das fordert, fordert überhaupt nichts anspruchsvoll gegen den Staat, sondern er erinnert eigentlich die Regierung an ein Versprechen. Er fordert bloß, was die Regierung selber gesagt hat, das auf dem Programm sei, etwas, worauf die Leute einen Anspruch hätten. Also wirklich erstmal nichts Heißes, nichts Antistaatliches. Dann, was ist es denn eigentlich in der Sache, die Forderung nach Angleichung der Lebensverhältnisse? Es ist auch in der Sache eine enorm bescheidene Art des Forderns. Denn was meint man denn eigentlich damit? Angleichung der Lebensverhältnisse in Ost und West. Was man nicht meint, ist zum Beispiel Gleichheit der Lebensverhältnisse zwischen oben und unten. Dass man arm und reich einebnen sollte oder müsste. Dass der Unterschied der Reichen von denen, die nichts haben, beseitigt werden sollte. Oder dass gar die, die nichts haben, auch so gut dastehen sollten wie die Reichen. Das ist alles längst nicht gefordert, wenn man Angleichung der Lebensverhältnisse fordert. Wer an das denkt, Angleichung der Lebensverhältnisse, denkt eigentlich daran, dass so etwas wie der Lebensstil der breiten, lohnarbeitenden Schichten angeglichen werden sollte. Also wer meint, da wär, der hätte im Westen eine Messlatte, dann nimmt er im Westen gar nicht den Reichtum, sondern dann nimmt er im Westen den durchschnittlichen Lebensstandard der Arbeitnehmer. Und mehr als auch so leben wie die Proletarier West, mehr als das war in dem ganzen Angleichung der Lebensverhältnisse von den Ossis überhaupt nicht drin. Also nur das. Verhältnisse schaffen, wo auch wir einen Lohn verdienen können wie die im Westen und auch irgendein Lohn so ähnlich wie die. Das hat dann ja auch 10 Jahre lang Gewerkschaftsforderungen munitioniert, die eben dann Angleichung der Arbeitszeitregelung, Angleichung der Löhne und so weiter auf der Tagesordnung hatten. Schöne Geschichte mit der Forderung nach Gleichheit, dass sie dann doch bloß die zum Maßstab nimmt, die ungefähr in der gleichen Lage sind. Und überhaupt nicht Gleichheit verlangt mit denen, die wirklich anders dastehen. So, und jetzt kommt eben der Köhler und sagt, ja, das mag ein schönes Ideal sein, aber die Welt ist nicht so. Ach, da muss man sich wundern. Ich habe es vorhin schon einleitend gesagt. Ja, wegen des, dass die Welt nicht so ist, gibt es ja das Ideal. Weil Ungleichheit herrscht, gibt es ja den Wunsch, dass das hergestellt werden soll. Das sagt er. Ja, es gibt doch Ungleichheit, da kann man doch nicht wünschen, dass sie wegkommt. Jetzt setzt er das kritische Ideal mit der Realität ins Unrecht. Und ist sich ziemlich sicher, dass er nicht von den Leuten zurückgehört. Ja, dann ist halt die Realität schlecht und mein Ideal gut. Sondern dass er mit so einer Zurückweisung das Ideal ziemlich blamiert. Dass dann also der Gedanke, man könnte es anders haben, dass der ja, dann eben als unpassend erkannt wird. Jetzt sagt er noch ein Argument dazu. Er sagt, die Gleichheit ist nicht zu haben, denn wer Gleichheit fordert, zementiert den Subventionsstaat. Und der das tut, legt der jungen Generation eine untragbare Schuldenlast auf. Das ist ein Argument, das will ich auch ein bisschen zerpflücken, weil das kommt jetzt immer häufiger, dass die junge Generation zum Berufungstitel wird. Der Kanzler sagt, er will die Gerechtigkeit mal zurechtrücken. Es kommt nicht immer zu auf die Gerechtigkeit der jetzt Lebenden an, sondern die Gerechtigkeit derer, die jetzt leben, mit denen, die morgen dran sind. Was ist das eigentlich? Da wird die Jugend zum Schutzobjekt, in dem Fall des Präsidenten Köhler. Er sagt, er tritt für die Jugend ein und gegen die Ansprüche der jetzt lebenden Generation oder wenigstens der Generation, die jetzt Ansprüche zu stellen hätte. Der Jugend darf man keine unerträgliche Schuldenlast aufbürden. Derselben Jugend darf man die Armut, die mit der Nichtangleichung der Lebensverhältnisse verbunden ist, natürlich schon aufbürden. Die Jugend ist einmal Berufungstitel dafür, dass man sie schonen muss. Und im nächsten Moment ist dieselbe Jugend natürlich das Opfer dieser Politik. Der Jugend wird gesagt, die Armut eurer Eltern können wir euch nicht ersparen. Und übrigens, die Armut, in die ihr dann gleich neiwachst, auch nicht. Aber die Schuldenlast, die der Staat hätte, die betrachten wir jetzt mal als eure Schulden und die wollen wir euch ersparen. Ist das Verlogene von dem Verfahren klar? Die Jugend einmal als Schutzobjekt zu betrachten und zu sagen, im Interesse der Jugend müssen wir den Subventionsstaat bremsen. Und im selben Moment belastet oder mit demselben Argument weist man genau dieser Jugend, die man doch als Schutzobjekt aufbaut, genau der weist man all die Lasten zu, genau wie den Alten und sonst jedem. Also die Jugend im Osten, die jetzt gesagt kriegt, Angleichung der Lebensverhältnisse ist nicht. Na, die hat jetzt keine Zukunftschancen, die hat jetzt die Armut. Und die Armut ihrer Eltern und die Armut, wenn sie berufstätig werden, haben sie auch keine Chance, was Geld zu verdienen. Und diese Jugend kriegt gesagt, ein Schuldenberg, das könnt ihr nie tragen. Aber die Armut, die ihr jetzt erlebt, die könnt ihr tragen. Was ist es also? Es ist, wie sich's halt für die Demokratie gehört, immer wenn der Staat an sich denkt, nennt er irgendwelche Teile des Volks, in deren Namen er das tut. Jetzt denkt er an sich und sagt, die Schulden sind nichts, die wir da aufhäufen. Die Regierung sagt, es ist, passt nicht zu ihren haushaltspolitischen Zielen, mehr Schulden zu machen. Es passt nicht zu ihren nationalen und internationalen Zwecksetzungen, in immer noch mehr Schulden vom Staat her zu machen. Und das wird jetzt als, das wäre eine Last für die nächste Generation bezeichnet. Dieselben Leute, wenn sie Schulden für nötig halten, und sie halten sie übrigens dauernd für nötig, das ist ja die andere Hälfte, dieselben Leute belasten die nächste Generation ohne Bedenken, wenn sie meinen, die Schulden sind nützlich und nötig. Jetzt wird richtig heuchlerisch gesagt, die nächste Generation ist der Grund, warum wir jetzt die Schulden nimmer, also die Schuldenfinanzierung des Ostens einstellen oder reduzieren. Die Wahrheit ist halt, der Versuch mit lauter Staatskredit, mit lauter Vorschussleistung für zukünftiges Kapitalwachstum in dem eroberten Territorium Ost, der Versuch, da einen florierenden Kapitalismus loszutreten, der dann auch ein Beitrag zum deutschen Bruttosozialprodukt ist und zur Wirtschaftskraft der Bundesrepublik, der Versuch ist gescheitert. Die Kapitalisierung der DDR ist in einer Hinsicht gelungen. Auch dort herrscht jetzt Kapitalismus. Auch dort herrscht die Kapitalrechnung. Auch dort gibt es nur Arbeit, wenn sie sich für einen Gewinn lohnt. Auch dort gibt es nur Umsätze und Leben und Lebensgrundlagen, wenn sie für kapitalistisches Geschäft nützlich sind. Soweit herrscht Kapitalismus. Aber so, dass ein Riesenkapitalexport in den Osten aufgebrochen wäre, dass die Millionen Ex-Werktätigen jetzt als nützliche kapitalistische Lohnarbeiter Verwendung finden und Wirtschaftswachstum produzieren würden, so hat die Kapitalisierung der Zone nicht geklappt. Im Grund ist der Satz, wenn wir da mehr Geld reinstecken, häufen wir bloß immer mehr Schulden auf. Eigentlich ist es eine ökonomische Bilanz über 15 Jahre Versuch, da drüben eine Geschäftssphäre aufzuziehen, die auch Wachstum und Gewinne und deutsche Wirtschaftskraft vermehrt. Und wenn es das getan hätte, dann hätten sich die Schulden gelohnt und dann wären die Schulden nie ein Problem gewesen. Weil das aber nicht geklappt hat und weil man jetzt sozusagen sich dem Umstand stellt, das nützt alles nichts. Das wird 50 Jahre lang nichts da drüben. Außer den sogenannten industriellen Inseln, ja, die man dann erhalten muss, damit es wenigstens irgendwas gibt. Aber die Feststellung, dass das nichts wird, ist der wahre Grund, warum man sagt, da drüben Geld reinzustecken, heißt bloß Schulden aufhäufen. Und der Kohl hat mir eben noch gesagt, da drüben Geld reinstecken, heißt blühende Landschaften erzeugen. Also in Wahrheit ist das der Wechsel des Standpunkts in der Politik. Den Osten mit viel Subventionen zu einem florierenden Geschäftsfeld machen, das geht nicht und wir geben es jetzt auf. Das ist der wahre Gehalt. Und gesagt wird, im Interesse der Jugend, die untragbare Schuldenlasten bürden müsste, können wir das Ideal, das schöne Ideal der Gleichheit nicht weiter verfolgen. Ergebnis, wenn man es jetzt mal alles zusammennimmt, eigentlich sagt der Köhler den Leuten, das Ideal der Gleichheit müsst ihr euch abschminken, weil es nicht zum Staatsprogramm passt. So aufgefasst, könnte man ja sagen, ja dann passt das Staatsprogramm nicht zu uns. Aber da ist er sich ganz sicher, dass die Leute mit ihrem ganzen Unmut so auf den Staat hoffen und setzen, dass wenn er ihnen sagt, eure Hoffnungen passen nicht zum Staatsprogramm, dass dann leichter die Hoffnungen begraben werden, als dass das Staatsprogramm sich Feinde schafft. Der redet sozusagen, wie wenn ihm schon klar wäre, dass die ganzen Staatsideale sowieso bloß zur Verherrlichung des Staats da sind und wenn sie von der Staatsrealität ins Unrecht gesetzt werden, dann setzen sich immer die Ideale ins Unrecht und nie der Staat. Jetzt das Gegenangebot. Leute, seht die Sache anders. Ihr seid frei, ihr habt die Freiheit erobert in euren damaligen Montagsdemonstrationen. Genießt die Freiheit, nutzt die Freiheit, die wir euch, ja, die ihr euch erkämpft habt. Das ist, der Köhler denkt so etwa, ein freier Mensch kann doch gar nicht unzufrieden sein. Und dann wenn, höchstens mit sich selber. Er hat doch immer gemacht, was er gewollt hat. Wenn dann nicht rauskommt, was er gemeint hat, ist er selber schuld. Also gegen Unzufriedenheit hilft Freiheit. Und das sagt er so ernst oder so blödsinnig ernst, dass er richtig und wenn doch die Leute unzufrieden sind und da irgendein Grund dafür existieren könnte, dann höchstens der, dass die Freiheit nicht groß genug war. Es geht ja allen Ernstes in Osten, wo sie millionenfach arbeitslos sind mit ihrer ganzen Freiheit, und sagt ihnen Folgendes. Die trauen sich auch was, die Burschen. Er geht nüber und sagt, worauf es ankommt, ist, den Menschen Freiräume für ihre Ideen und Initiativen zu schaffen. Ich will dazu beitragen, dass den Menschen im Osten mehr Spielraum für ihre Ideen gegeben wird. Etwa durch Befreiung von überflüssiger Bürokratie. Ich bin sicher, dass den Menschen etwas einfällt. Irgendwie wirklich, das hat wirklich Momente von der spinnt. Das ist unglaublich. Jetzt geht er da nüber. Da drüben dürfen die Leute alles, was sie wollen. Ihr Unglück ist mit ihrem ganzen ökonomischen Angebot, das sie darstellen. Sie können arbeiten und sie finden einfach ums Verrecken niemanden, der ihr Arbeitskraft kauft. Sie finden niemanden, der ihnen Geld gibt für ihre Bereitschaft, sich Mühe zu geben. Jetzt sagt er, ja, wenn es da drüben an irgendwas fehlt, dann an Freiräumen. Und er will was dafür tun, dass Bürokratie abgebaut wird. Leiden die Ostler an Bürokratie? Man fragt sich an, was überhaupt gedacht wird. Jetzt schnell mal überflüssige Bürokratie. Na, wer ist schon für überflüssige Bürokratie, möchte man sagen. Ja? Ist ja eher Schmann. Überflüssige Bürokratie abbauen. Wo gibt es denn die überflüssige Bürokratie? Die gibt es doch sowieso nirgendwo. Jede Bürokratie, die eingerichtet worden ist, ist eingerichtet worden, weil sie für irgendwas nötig war. Eine überflüssige Bürokratie, die baut jeder gern ab. Aber wie gesagt, die gibt es ja auch gar nicht. Also er sagt, die Ostler sollen Chancen kriegen, indem er Bürokratie abbaut. Also er lässt eine Kritik zu. Wenn es irgendeinen Grund zur Unzufriedenheit gibt, dann höchstens die, dass die Freiheit nicht groß genug, die Spielräume nicht weit genug gewesen sind. Und für die Ausweitung der Spielräume, da möchte er sich einsetzen. Jetzt gehen wir mal eine ganze Weile weg vom Köhler und seinem Angebot und reden mal über das mit den Spielräumen und mit der Freiheit, was den Leuten da als Wert angeboten wird. Und da muss man schon erstmal gelten lassen und sagen, Freiheit gilt in dieser Welt als Wert, und zwar als außerordentlich wertvoller Wert, als mit der höchste. Sie wird besungen. Ja, dieses I wanna be free, das endlos, endlos. Die Schlagerwelt ist voll von dem Lob der Freiheit. In den USA, da kann man, wie man bei uns, deutsche Hitparade oder Heimatlieder oder Rock und Pop anklicken kann, kann man, wenn man da wählt, auch Freedom Songs anklicken. Und es sind Myriaden von Lieder über die Freiheit. Und was sind sie? Alles patriotische Lieder natürlich. Also wer frei ist, hat als allererstes, das ist demjenigen, der für die Freiheit ist, überhaupt kein Rätsel, der hat ein total gutes Verhältnis zum Staat. Frei sein und einer Staatsmacht unterstehen ist überhaupt kein Widerspruch. Denen, die so singen, nicht. Und das ist ja auch der Fall. An was denkt der Mensch, wenn er sagt, Freiheit ist was Schönes? Ja, und wie gesagt, das glaubt ja eh fast jeder. Freiheit ist was Gutes, was Schönes. Irgendwie denkt er dran, dass er einen Willen hat und dass er den betätigen will. Tun, was man will. Verwirklichen, was man sich vornimmt. Irgend sowas. Ein Verhältnis des Menschen zu seinem Willen. Das langt aber noch lange nicht für Freiheit. Denn das Verhältnis des Menschen zu seinem Willen, das er hat, wenn er in Urwald geht und ganz allein ist, kann er machen, was er will. Keiner sagt ihm was, keiner verbietet ihm was. Freiheit, das ist Freiheit. Und das kennt man ja auch. Ja, also auch in dem blödsinnigen Weltbild von Freiheit. Ja, wenn man in die Berge geht, da herrscht die Freiheit. Auf den Bergen herrscht die Freiheit. Überhaupt in der Einsamkeit, in der Natur und so weiter. Das ist der Gedanke, ja, da bin ich nicht gebunden, da stoße ich an keinen, da verbietet mir keiner was, da sagt mir keiner was. Das ist Freiheit. Freiheit, wenn ein Politiker davon redet, ist aber nicht einfach das Verhältnis des Menschen zu seinem eigenen Willen, dann, wenn er allein ist. Sondern wenn ein Politiker davon redet und alle, die die Freiheit loben, denken zugleich immer an das, ist ein Verhältnis zu anderen Leuten. Freiheit ist ein gesellschaftliches Verhältnis. Nicht einfach die Einsiedelei, in der einem keiner neiredet. Wenn die Freiheit gelobt wird, dann wird gesagt, hier darfst du, was du willst. Und da wird ein Vergleich gemacht. Ein Vergleich zum Beispiel zum Feudalismus oder anderen früheren Gesellschaften oder zum Beispiel zum realen Sozialismus, der untergegangen ist. Dort musstest du, hier darfst du. Da merkt man schon, Freiheit ist eine Erlaubnis. Wenn man von dürfen redet, ja, dürfen tun Kinder. Darf ich? Ja, du darfst. Wer sagt es? Ja, wer unter dem Pantoffel steht, wer beherrscht wird, sagt es. Darf ich? Freiheit ist ein großes Dürfen. Es ist etwas Genehmigtes. Und deswegen ist es ein Verhältnis zum Staat. Bloß wo ein Staat herrscht, gibt es überhaupt die Kategorie Freiheit. Und dieser Staat lobt sich dafür, dass er nicht so ist wie der Sklavenhalterstaat, nicht so wie der Feudale und so weiter. Und im Rückblick kann man sagen, ja, das waren alles ältere Formen der Herrschaft. Da mussten die Menschen Befehle gehorchen, hier dürfen sie. Jetzt wird es aber erst rätselhaft. Ein Dürfen, was man dem Staat zu danken hat, was man dem Staat mit Treue zu entgelten hat. Ein solches Dürfen ist doch ein Rätsel. Der Staat sagt, ich herrsche, damit du darfst, was du willst. Soll wirklich eine politische Macht über die Menschen errichtet werden, damit sie machen, was sie wollen? Also bloß, damit die Leute machen, was sie wollen, braucht es doch keine Macht, die drauf aufpasst. Wenn der Mensch macht, was er will, braucht er doch niemanden, der ihn dazu verpflichtet oder der ihm das erlaubt. Anders gesagt, wo Freiheit herrscht, da herrscht eine Staatsmacht, die den Leuten was erlaubt. Und zwar was? Was dauernd gewaltsame Kontrolle braucht. Und das ist jetzt wieder den Freunden der Freiheit, kaum denken sie einen Schritt weiter, gar nicht unbekannt. Freiheit, dieses Schönste, Tollste, ist immer bedroht. Und wisst ihr von wem? Vom Anderen. Einem jeden sei Freiheit ist bedroht durch den Anderen. Immer stößt man an einen Anderen und dann, ja, ist, und der nimmt einem die Freiheit zu tun, was man will, weg. Oder wegen dem muss man auf das verzichten, was man will. Oder man tut, was man will und nimmt dem die Freiheit weg. Haben wir einmal eine erste Definition von Freiheit. Freiheit ist als gesellschaftliches Verhältnis. Und bloß davon reden wir natürlich. Freiheit ist ein Recht des Privatindividuums auf Willkür und Rücksichtslosigkeit gegen andere innerhalb eines definierten Bereichs seiner Freiheit. Das weiß jeder. Die Freiheit hört immer irgendwo auf. Steht am Grundgesetz. Wo? Wo die des anderen anfängt. Die Freiheit des einen endet dort, wo die Freiheit des anderen anfängt. Ja, und wo ist es? So weit, wie das Eigentum reicht. Meine Freiheit reicht so weit, wie ich Eigentum habe, wie ich über ein Stück Welt ausschließlich und egoistisch verfüge. Und meine Freiheit hört auf, wo der das erlaubte Reich der Willkür des anderen beginnt. Und wo beginnt es? Ja, dort, wo sein Eigentum anfängt und meins aufhört. Das Eigentum ist erst einmal ein Eigentum an Sachen. Und da weiß man, in der eigenen Wohnung darf man nackt rumlaufen, auf dem Plärrer nicht. Ich darf die Wohnung einem Mieter zu einem Preis vermieten, der den ruiniert. Das ist mir nicht verboten. Wenn der andere in den Vertrag einwilligt, ist sei Pech. Ich darf nicht hinterher in die Wohnung gehen und mich hinsetzen, weil da habe ich einen Vertrag mit dem anderen gemacht und obwohl er den Mietpreis eigentlich nicht bezahlen kann, jetzt darf er drin sitzen. Das ist seine Freiheit. Also sind bloß Beispiele für die Erläuterung. Freiheit ist überhaupt nichts anderes als das Reich der Willkür, das dem Individuum zugewiesen wird, durch die Staatsmacht. In dem Bereich genießt deine Willkür den Schutz der Staatsgewalt. Und die Willkür, das Reich der Willkür reicht so weit, wie das, was du das Deine nennst, reicht. Und es hört auf, wo das aufhört. Freiheit und Eigentum gehören zusammen, das kennt man. Das sagen einem die Politiker auch andauernd. Zum Beispiel sagen sie es einem in puncto China. Man kann doch nicht auf Dauer eine florierende Marktwirtschaft haben und die Freiheit nicht gewähren. Aber so rum. Dass Freiheit gar nichts anderes ist als die politische Organisationsform des Kapitalismus. So will es dann doch keiner verstanden wissen. Oder anders gesagt, jeder möchte natürlich, dass im Namen der Freiheit die marktwirtschaftliche Ordnung und ihre Konsequenzen gebilligt werden. Dass man sagt, ja, also wenn wir frei sein wollen, dann müssen wir das in Kauf nehmen. Es gibt immer wieder die Rede von dem Preis der Freiheit, den muss man halt entrichten. Aber so rum, dass die Freiheit gar nichts anderes ist als die politische Organisationsform der kapitalistischen Konkurrenz, das denkt sich wieder keiner so. Dann hätte der Köhler den Leuten ja gleich sagen können, Gleichheit gibt's nicht, aber Kapitalismus gibt's, an dem leidet ihr ja gerade. Aber das wäre irgendwie nicht als gute Empfehlung aufgefasst worden. Da hätten die Leute nicht gesagt, ach, jetzt haben wir es verstanden. Das ist gut. Das sagt man dann auch wieder nicht. Sondern man sagt, die politische Form, in der der Kapitalismus abgewickelt wird, nämlich lauter freie Bürger, die politische Form ist ein solcher toller Wert, dass man die negativen Konsequenzen, die ökonomisch schädlichen Konsequenzen davon, dass man die gut und gern in Kauf nehmen kann. Verbuchen wir unter den Preis der Freiheit und den zahlen wir gerne für die gute Sache. Gehen wir noch ein wenig weiter in diese Frage der Freiheit rein. Was ist sie denn wirklich, praktisch gesehen? Wenn wir an die Seite des Wirtschaftens denken. Ist ja kein Geheimnis, worauf es hinausläuft, habe ich jetzt gerade schon gesagt. Aber fangen wir halt nochmal an, wie man sich so denkt und wie man so angeboten kriegt als Gedanke. Bei uns herrscht Wirtschaftsfreiheit. Jeder Mensch darf den Beruf ergreifen, den er will. Freie Berufswahl. Gewerbefreiheit. Jeder Mensch darf das Gewerbe betreiben, das er betreiben möchte. Er muss es bloß anmelden. Keiner sagt ihm, du kannst nicht Arzt werden, die Arztplätze sind schon voll. Keiner sagt ihm, du darfst keine Würstchenbude aufmachen, da stehen schon zu viel davon rum. Keiner sagt, werde nicht Werkzeugmacher oder werde Werkzeugmacher, du bist einfach frei. Du darfst, so reden sie dann, deine Persönlichkeit entfalten. Und wenn man dann eine Würstlersbude aufmacht oder Werkzeugmacher wird, entfaltet man seine Persönlichkeit. Was ist Freiheit in der Hinsicht? Jeder darf wirtschaftlich tun, was er will. Das ist eine interessante Geschichte übrigens. Wieder der alte Vergleich von vorhin. Stellt euch vor, man stelle sich vor, man sei Robinson auf der Insel. Der darf machen, was er will. Ja klar, es gibt ja niemanden, der ihm was zu befehlen hat, weil es keinen gibt. Also der kriegt keine politische Freiheit gewährt, sondern der ist, wenn man so reden will, frei. Was macht der? Naja, halt alles Nötige. Was soll er sonst machen? Bis das Nötige erledigt ist, dann kann er sagen, jetzt schnitzt er sich auf Löte. Aber bis dorthin macht er alles Nötige. Jetzt, wir hier, wir leben überhaupt nicht auf der Insel. Wir leben in Gesellschaft. Wir sind Teile einer Arbeitsteilung. Wenn einer Schlosser ist, Schuster, was auch immer, dann leistet er eine Teilarbeit zu einer Gesamtarbeit. Und zu dieser Sorte Arbeitsteilung soll man sich jetzt so stellen, wie wenn man Robinson wäre. Such da ganz frei raus, was du machen willst. Es liegt ganz an dir, such das nur raus. Die nächste Wahrheit von dem Ding heißt, du darfst dein bevorzugtes Gewerbe betreiben, deinen Lieblingsberuf ergreifen und so weiter. Du darfst. Aber du musst dann sehen, wie weit du damit kommst. Du darfst für dich selber sorgen. Das ist die große Freiheit gegenüber den Sklaven und den Knechten und sonst wem. Du darfst selber für dich sorgen. Du darfst nur deinen Interessen nachgehen. Aber die Umkehrung von dem Ding heißt, du musst selber für dich sorgen. Einen gesellschaftlichen Zweck der Versorgung gibt es nicht. Du darfst schauen, wie du in der freien Wirtschaft zu was kommst. Aber du musst auch sehen, dass das, was du dabei an Land ziehst, dann das ist, womit du auszukommen hast. Du wirst in die Konkurrenz geworfen. Das ist die Wahrheit von du darfst. Du bist so frei zu tun, was du nützlich und nötig und interessant findest. Aber die Wahrheit heißt, mit diesem Angebot musst du eine Nachfrage nach dir finden, nach deinen Diensten oder nach dem Eigentum, das du anbieten kannst. Du musst eine Nachfrage nach dem stiften bei anderen Leuten. Und wenn dir das nicht gelingt, wenn es dir nicht gelingt, Teil der Arbeitsteilung zu werden, auf die du dich beziehen darfst, als ob sie es nicht gäbe. Wenn dir das nicht gelingt, dann bist du mittellos. Genau genommen ist es so, dass die Arbeitsteilung, die in einer freien Gesellschaft existiert, überhaupt keine Arbeitsteilung ist. Niemand teilt sich die Arbeit. Im Sinn von, was soll gemacht werden, was braucht es denn, wie viel Arbeit braucht es denn, wie teilen wir sie denn? In diesem Sinn existiert überhaupt keine Arbeitsteilung. Es ist ganz anders. In der freien Wirtschaft darf jeder dem Rest der privaten Bürger ein Angebot machen. Ich hätte Weihnachtssterne zu verkaufen. Ich hätte Schuhputzerdienste anzubieten. Ich kann Kiefer operieren. Je nachdem. Und jeder hat die Freiheit mit seinem Eigentum, zum Beispiel, ich habe eine Fabrik. Vielleicht gibt es Leute, die brauchen einen Arbeitsplatz. Kann man genauso machen. Jeder darf mit seinem Eigentum oder dem, was er zustande bringt, ein Angebot für die anderen sein. Und er darf, das ist jetzt die Härte dabei, er darf das Bedürfnis der anderen nach dem, was er hat, als deren Schwäche ausnutzen. Der Bäcker bäckt Brötchen, zwar bloß, weil die anderen Leute Hunger haben, aber nicht, damit der Hunger der anderen gestillt wird, sondern damit er den anderen Geld aus der Tasche zieht. Jeder muss ein Angebot ans Bedürfnis der anderen machen und jeder darf sein Angebot so gut ausreizen, wie er es hinbringt und das Bedürfnis der anderen als deren Schwäche zu seinen Gunsten benutzen und mit seinem Beitrag zusehen, dass er sich einen möglichst großen Arbeitsbeitrag der anderen aneignet. Ist klar, das ist ein Riesengegensatz. Freiheit im Wirtschaften, freies Wirtschaften in einer Welt, wo alle voneinander abhängen, weil es eine Arbeitsteilung ist. Freies Wirtschaften heißt, jeder erpresst die anderen. Jeder darf die anderen so gut wie es geht, sich zunutze machen und kann den Nutzen, beim Nutzen, den er den anderen stiftet, sehen, wie knauserig er dabei sein kann. Und wenn sich herausstellt, dass nach ausgerechnet seinem Angebot keine Nachfrage besteht, dann ist der Freie aufgeschmissen und hat einfach gar nichts. Dann war seine Arbeit unnütz, überflüssig, wertlos. Findet ja dauernd statt. Eben, Millionen, die sich als Arbeitskräfte anbieten, keine Nachfrage finden, genauso wie Wirte, die dem Markt da Angebot machen wollen und auf ihrem Essen sitzen bleiben, wie große Autofirmen wie Opel, die einfach zu viel von diesen Fahrzeugen produzieren und keine Nachfrage finden. Jetzt nochmal, Freiheit oder Zwang, das ist doch die große Alternative, die der Welt vorgemacht wird. Wollt ihr Freiheit oder wollt ihr Zwang? Und dann ist die Antwort Freiheit, bloß kein Zwang. Die Wahrheit ist doch in einer Gesellschaft, bei einer Arbeit, die geteilt ist, gibt es die Alternative Freiheit oder Zwang eigentlich überhaupt nicht. Ich habe jetzt gerade ja schon erzählt, von wie die Arbeitsteilung funktioniert. Und es gibt bloß die Alternative, ob man die wechselseitige Abhängigkeit der Teilarbeiten, ob man die sich bewusst vornimmt, ob man sich der planend und absichtlich stellt, oder ob man die wechselseitige Abhängigkeit der Teilarbeiten ignoriert und jedes einzelne Wirtschaftsindividuum so tut, als ob es die Abhängigkeit gar nicht gäbe, und dann erleben sie die Abhängigkeit halt hinterher als Unfähigkeit, eine Ware zu verkaufen, als Unfähigkeit, für die eigenen Dienste einen Nachfrager zu finden. Dann erleben sie die Abhängigkeit, die sie als Freie erstmal ignorieren durften, hinterher als Zwangsgesetze des Marktes. Dann erweist sich, meinetwegen, dass Autos immer billiger werden, weil zu viel hergestellt worden sind davon. Dass der Lohn immer weniger wert ist, weil es zu viele Arbeitskräfte gibt. Dann erweist sich eben hinterher als Zwangsgesetz, das sich in der Bewegung der Preise der Waren zeigt. Da erweist sich dann die Abhängigkeit der Arbeiten, die man als Freier zunächst mal ignoriert hat und ignorieren durfte. Also insofern ist die Freiheit überhaupt nicht die Alternative zum Zwang, sondern das sind bloß verschiedene Weisen, wie sich die Abhängigkeit von Teilarbeiten in einer Gesellschaft geltend machen. Und in unserer, in der es eben frei zugeht, da ist es so, dass die Arbeitsteilung als Konkurrenz von lauter privaten Erwerbspersonen, von lauter privaten Eigentümern abgewickelt wird. Und insofern ist dann die Parole Freiheit gar keine Alternative zu Zwang, sondern es ist eine Alternative zu geplanten Umgang mit der Abhängigkeit. Freiheit ist das Bekenntnis zur Konkurrenz. Insofern als das so ist, ist Freiheit erstmal überhaupt kein Wert. Ja, ich habe angefangen, der Köhler sagt, der alte Wert Gleichheit ist nicht mehr so toll, jetzt nehmen wir Freiheit, der ist besser. Wenn wir es erstmal so betrachten, wie ich es jetzt erzählt habe, ist Freiheit gar kein Wert, sondern es ist ein Organisationsprinzip einer Gesellschaft. Ist gar nichts Ideelles, kein Bewertungsmaßstab, nichts, wo man sagt, das ist das Schönste oder was Schönes oder irgendwas. Freiheit ist was ganz was anderes. Freiheit ist, ach Gott, eine Charakterisierung einer politischen Ordnung. Halt der Ordnung, in der die Untertanen alle als Privateigentümer definiert sind. In der sie sich deswegen als Privateigentümer durchs Leben schlagen müssen. Man kann auch so sagen, in der die Menschen von der Staatsmacht das Prädikat Privateigentümer erst aufgedrückt gekriegt haben. Mensch, du bist Privateigentümer. Du wirst in die Welt geworfen der Konkurrenz. Du musst für dich sorgen, also du darfst für dich sorgen. Und dann erst auf der Basis, dass es wirklich so ist, das hat nichts mit Werten zu tun, das ist so, das ist die Ordnung der Welt, in der wir leben. Erst auf der Basis kommt dann der schöne Reiz daher, weil die Leute, wenn sie erstmal Privateigentümer sind, ja gar nicht anders können, als Geld verdienen wollen. Es bleibt ihnen ja gar nichts übrig. Das kennt ja jeder. Du wirst in die Verhältnisse geboren, durchläufst die Schulen und musst dann Beruf erlernen. Ja, was willst du? Dann willst du einen Beruf kriegen. Dann hast du einen Beruf, was willst du? Ja, Geld verdienen. Du musst das wollen. Das ist die Lage. Und die ganze aufgezwungene Lage wird jetzt als, schau mal, du willst das doch selber. Es ist doch dein Wunsch. Das ist die Kunst. Das ist der Unterschied zu früheren Gesellschaften. Dass das, was die Menschen müssen, zu ihrem eigenen Interesse gemacht worden ist. Und deswegen bloß kann man sie mit dem Reiz der Freiheit ansprechen und sagen, du willst es doch selber, du musst doch nicht. Die Wahrheit ist, das, was sie müssen, wollen sie. Und dann kommt die Propaganda und sagt, in manche bedauernswerte Völker müssen, ihr dürft. Wenn man jetzt das Ding als Wert nimmt, dann kriegt es noch eine letzte Note. Jetzt kommt der Köhler zu den Ossis und sagt ihnen also, Gleichheit ist out, Freiheit ist der tolle Wert. Er will den Menschen Freiräume schaffen, dann fällt ihnen bestimmt was ein. So richtig nach dem Muster, ihr seid auch auf euch gestellt. Glaubt bloß nicht, ja, das ist nicht Angleichung der Lebensverhältnisse, ist nicht mehr. Das glaubt bloß nicht, dass ihr auf Hilfe setzen könnt. Hilfe bloß zu einem. Dass eure Spielräume erweitert werden, dass ihr endlich die Sorge für euch selber übernehmen könnt, an dem ihr ja dauernd scheitert, ihr Flaschen. Das nehme ich schon die Seite. Ich bin sicher, den Menschen wird was einfallen. Das ist dieses, dann, wenn er endlich die überflüssige Bürokratie beseitigt hat, dann können die Leute endlich, jedenfalls dann können sie für sich selber sorgen. Dann müssen sie ja wohl für sich selber sorgen können. Und jetzt kommt der hohe Wert der Freiheit mit der vollen Umkehrung. Also wie gesagt, bis hier hat es ja den Ton, Köhler sagt, wenn ihr arbeitslos seid, wenn ihr arm seid, dann kann das bloß am Mangel an Freiheit geschuldet sein. Denn wenn die Menschen frei sind, können sie nicht arm sein. Denn dann schaffen sie doch so viel, wie sie für sich wollen. Haargenau so viel, nicht mehr und nicht weniger. Wer frei ist, macht, was er will. Wenn ihr also arm und unglücklich seid, dann weil die Freiheit zu wenig war. So weit, so gut, ja. Aber jetzt die Umkehrung. Wenn ein Arbeitnehmer in seiner Heimat keinen Arbeitsplatz finden kann, der seinen Ansprüchen gerecht wird, dann muss er sich selbst entscheiden. Entweder dorthin ziehen, wo er Chancen sieht, seine beruflichen Ziele zu verwirklichen, oder bewusst dem Leben in der unmittelbaren Heimat den Vorzug geben. Ja, das ist wirklich, also pirschen wir uns auch an das Zitat ein wenig langsam ran. Es strotzt schon wieder von wirklichen Frechheiten, Unverschämtheiten. Wie gesagt, beziehen wir es auf die DDR-Bürger, auf die Ex-DDR-Bürger, die jetzt schon 15 Jahre in der Freiheit leben. Das sind Millionen ohne Job und finden nicht ums Verrecken irgendwas, womit man Geld machen kann. Und da sagt er, wenn ein Arbeitnehmer in seiner Heimat keinen Arbeitsplatz finden kann, der seinen Ansprüchen gerecht wird. Als ob es das wäre. Die nehmen jede Drecksarbeit, den sie nehmen, jede und finden keine. Und da sagt er, ja, wenn euch natürlich die Ansprüche zu hoch sind, wenn das euren Ansprüchen nicht entspricht. Als ob es denen ihr Wahl wäre. Wird ihnen die Wahl jetzt mal in die Schuhe geschoben. Okay. Also, ihr findet keine Arbeitsplätze, das stimmt ja, die euren Ansprüchen entsprechen würden. Was dann? Ja, bitte, dann ist der Arbeitnehmer eben zur Initiative aufgefordert. Dann muss er umziehen. Das sagt er schnell, ja. Da erinnert er auch an die Millionen Ostdeutsche, die im Westen arbeiten, die ganze Woche in irgendeiner billigen Bude übernachten und am Wochenende dann nach Dresden und Cottbus zurückfahren zur Familie. Er erinnert an das, das gibt's ja alles. Er muss umziehen. Übrigens schon das, ein Leben, dass man für die paar Kröten, die man zum Überleben braucht, hunderte Kilometer wegfahren muss. Dass eben nicht so ist, dass die Menschen sich die Arbeit organisieren. Das würde einschließen, dass die Arbeit auch ein wenig dort stattfindet, wo man gerade ist. dass die Leute Arbeit nachreisen müssen. Alles selbstverständlich. Das ist gar nicht so leicht, ist der Arbeit nachzureisen, weil im Westen die Arbeitslosen auch auf die Jobs warten. Dass es gar nicht stimmt, dass man als Ossi bloß in den Westen fahren muss und dann hat man den Arbeitsplatz, der seinen Ansprüchen gerecht wird. Alles gelogen und unwahr und alles, aber alles dahingestellt ist, meint er, es kommt eh nicht drauf an. Ankommt auf die zweite Hälfte vom Satz. Oder bewusst dem Leben in der unmittelbaren Heimat den Vorzug geben. Und da muss man wirklich sagen, da wird der Mann geradezu philosophisch. Es ist die letzte Bedeutung von Freiheit, die philosophische. Die ist nicht mehr politisch oder ökonomisch im Sinn von konkurriere, sondern die heißt, und wenn er jetzt arm und perspektivlos im Osten sitzt, dann müsst ihr das auch so betrachten, dass ihr die Option, in den Westen zu gehen, ausgeschlagen habt. Also die Armut eurer Ostexistenz bewusst gewählt habt. Und wenn ihr sie bewusst gewählt habt, na, dann werdet ihr doch wissen, was ihr dran habt, oder? Das ist die Herde, das ist nahe an den modernen Philosophen. Man muss zu dem Scheißschicksal, das einem die Zeit beschert, Ja sagen, dann ist man frei in ihm. Ja, bloß wer Nein zu ihm sagt, ist unglücklich. Wer Ja sagt, hat doch nichts zu meckern. Dieser Gedanke, alles ist eine Wahl. Auch ihr, die ihr im Osten sitzt und sagt, wir haben keine Perspektive, auch ihr habt doch eine Wahl getroffen. Ja, das hat halb den Ton, dann seid ihr selber schuld. Es hat den Ton, Selbstverwirklichung schließt Selbstverantwortung ein. Und Selbstverantwortung heißt selber schuld. Es hat den Ton, aber es hat auch den Ton, und dann ist es doch auch was Gutes. Dem Leben in der unmittelbaren Heimat in Armut den Vorzug geben. Da merkt man, der Köhler sagt, die Zonis haben halt kein Verständnis für die Freiheit. Vielleicht haben es die Westdeutschen auch nicht und auch nicht im genügenden Maß. Das Ideal, was ihm da jetzt vorschwebt, bei diesem Satz, das Ideal, das ist der amerikanische Obdachlose, der vor seinen Planen eine Nationalflagge aufpflanzt und sagt, I did it my way. Ja, ihr kennt es, das ist auch ein Schlager, ja. Übrigens, die Schlagerwelt ist voll von diesem, ich sage Ja zu mir, ich sage Ja zu meinem Leben, also ist es ein Gutes. Das schwebt dem vor. Wenn alle in der Armut oder Nichtarmut, in der sie sind, ihr Leben als das Selbstverantwortete betrachten, dann können sie schon mal bloß noch sich selber Vorwürfe machen, wenn überhaupt. Und zweitens, dann brauchen sie sich keine Vorwürfe machen. Dann müssen sie ja bloß Ja zu dem sagen, wie sie dastehen. Sie müssen ja bloß der Scheiße, in der sie sind, was abgewinnen, dann ist doch keine Scheiße mehr. Ja, und wie des Tüpfelchen aufs I, wie wenn sie aufs Stichwort gewartet hätten. In der Woche, nachdem der neue Präsident Köhler also diese Sprüche geklopft hat, war mal wieder Christiansen. Und ihr kennt doch Sonntagabend Christiansen, das ist fast schon, also für mich ist es fast ein Muss, weil das ist immer das Thema der Woche. Die sagt immer an, worum es gerade geht. Und übrigens immer dasselbe, Deutschland in der Krise. Aber in der Woche hat sie halt gehabt, wie ist es mit der Angleichung der Lebensverhältnisse in Ost und West und es geht nicht und ist denn das nicht furchtbar oder ist das gerade richtig? Und da gibt es halt immer ihre Politikerriege, die dann alles Nötige dazu sagt. Und dann waren halt das mal auch der, jetzt weiß ich nicht, sicher war der Biedenkopf da, also der alte Ministerpräsidenten, der nicht mehr amtierende Ministerpräsident von Sachsen. Und da waren zweiter da, war es der Althaus aus Thüringen oder, jetzt weiß ich nicht mehr, zweiter Ostministerpräsident war da. Und wie wenn sie aufs Stichwort gewartet hätten, haben sie gesagt, ja und man soll die Bundesländer auch nicht immer nach Bruttosozialprodukt vergleichen und nach Beschäftigungsgrad. Wir in Sachsen haben die wunderbare sächsische Schweiz und die Elbe und ist doch auch schön. Richtig, Ja, das ist jetzt das. Ja, wenn man sagt, wir haben doch die Armut frei gewählt, unsere Heimat ist doch auch toll ohne Einkommen. Ja, dann braucht man doch keins mehr. Also, das war eigentlich die ganze Geschichte, die ich erzählen wollte. Es gibt da ideologische Betreuung derer, die jetzt schlechter behandelt werden. Und die kriegen gesagt, Leute, ihr seid unglücklich, weil ihr die falschen Erwartungen und die falschen Werte habt, legt euch gute, optimistische Werte zu. Freiheit ist ein schöner Wert. Und jetzt habe ich halt zwei Beweise geführt. Der eine, was in dem Wort Selbstverwirklichung und Selbstverantwortung überhaupt drinsteckt. Es ist der Mensch in der Konkurrenz und er ist selbstverantwortlich für das, was rauskommt. Und das Zweite mit der Freiheit, dieser Gedanke, I did it my way, dieses Ja-Sagen zu dem, was rausgekommen ist, als ja, das ist das, was ich herbeigeführt habe. Dann brauche ich mich ja nicht mehr zu grämen. Das sind die beiden ideologischen Botschaften, die da rauskommen. Und die längere Betrachtung war gewesen, was ist denn eigentlich die Parole Freiheit in Wahrheit? Die Parole Freiheit ist Kapitalismus und sonst nichts. Und deswegen ist es in der Geschichte der Linken immer schon so so dumm und irrig und verkehrt gewesen, wenn die gesagt haben, Kapitalismus wollen wir nicht, aber Freiheit schon. Oder Sozialismus ohne Freiheit ist schlecht. Was meinen Sie denn damit eigentlich? Mit sowas? Also, wenn es jetzt zum Diskutieren was gibt, man könnte ja sagen, wir denken noch an andere Formen der Freiheit, nicht die wirtschaftliche. Da habe ich jetzt ja was zugesagt. Wir können ja noch sagen, es gibt die politische Freiheit, es gibt die Meinungsfreiheit. Die Freiheit von Kunst und Wissenschaft. Dann ist aber vorbei mit den Freiheiten. Religionsfreiheit, die gibt es auch noch. Also man könnte sagen, na gut, vielleicht ist die Freiheit noch nicht erschöpft und ist an der Sache noch mehr dran, gibt es noch mehr Seiten davon. Darüber könnte man noch diskutieren. Aber erstmal würde ich sagen, überlegt mal rückblickend, ob über das, was ich bisher gesagt habe, ob da das Nötige gesagt ist oder ob ihr Einwände habt, ob sich Fragen stellen, was über den Wert Freiheit, soweit er jetzt besprochen ist, was es da noch gibt an Kritiken oder ergänzenden Ideen. Ja, ja.
Ja, ich hätte mal eine Frage, und zwar, was würden Sie mir so raten? Ich meine, ich bin jetzt zurzeit auch Auszubildender. Wir hatten jetzt letzte Woche Sozialkunde, weil, wie soll ich sagen, meine Sozialkunde ist eine etwas konservative Frau. Also die jetzt, was du jetzt gemeint hast mit der Freiheit und so weiter. Als sie uns dummen Schülern, wie ich mal so in Anführungsstrichen sagen halt, gesagt, hey, jetzt ähnlich, was uns die Politiker zurzeit sagen halt, und wir uns den Gegensatz von Kollektivismus, also jetzt Beispiel natürlich DDR halt, und Individualismus gesagt, also wo ja das Individuum sich frei entfalten kann, also was du gesagt hast, die wirtschaftliche Freiheit. Und natürlich, weil sie konservativ ist, wie gesagt, hat sie natürlich das Beispiel Amerika gebracht, wo die Amis halt totale Individualisten sind und jetzt nicht dieses, wie man hier sagt, Sozialsystem haben, also wo jeder für sich selbst verantwortlich ist, did in my way, wie du so gesagt hast. Und dass quasi die Regierung daran schuld hätte, dass zu viel Steuern bezahlt werden und so weiter und müsste runter und so weiter, also jeder müsste für sich selbst verantwortlich sein. Also, was jetzt der Köhler auch gemeint hat, mehr ist seine eigene Freiheit. Und ich wollte fragen, was kann ich da jetzt am einfachen Argumenten bringen, halt, um irgendwie danach zu warten halt.
Der Reiz von dem Argument, das deine Lehrerin sagt, lebt von einer Verwechslung. Und auf die lässt sich jeder schnell ein. Das ist dieses, bist du für Individualismus oder für Kollektivismus? Und dann denkt man, soll man denn? Bist du dafür, dass du die Musik hörst, die dir gefällt, oder die, die dir vorgeschrieben wird? Bist du dafür, dass du aufs Brot die Wurst legst, die dir schmeckt, oder die, die dir wer anders verordnet hat? Bist du dafür, oder umgekehrt, bist du dafür, dass alle Trompete spielen, oder findest du es besser, wenn manche Geige spielen und manche Trompete? Sollen sich alle grau anziehen oder sollen die Menschen bunt daherkommen? Ja, na, na, weißt schon, wer, wofür man immer ist und wogegen man immer zu sein. Woran denken die? Die denken dran, dass der Bereich, wo die Menschen was Beliebiges machen, zum Beispiel welche Farbe ihr Kleidung hat oder welcher Musikstil ihnen gefällt, wo sie was machen, wo es eigentlich scheißegal ist, das kommt es nicht drauf an, dass dort zeigt sich die Freiheit, da betätigt sich die Freiheit. Und ausgerechnet das sollte der Kollektivismus unterdrückt haben. Und in der DDR und so weiter, da sollen sie nicht auch gelbe und grüne Kleider und Hemden und so weiter gehabt haben. Das stimmt alles überhaupt nicht. Oder jetzt das Ding andersrum gedreht. Die sagen Individualismus und meinen arm und reich. Und da muss man, zu letzterem muss man schon sagen, na, zur Entfaltung meiner individuellen Interessen und Vorlieben braucht es nicht Armut und Reichtum. Angenommen, da hätten alle ungefähr gleich viel, na, dann könnte jeder sich mit seiner Individualität und mit dem, was ihn interessiert, so beschäftigen, wie es halt die können, die heute eine gewisse materielle Freiheit genießen, weil sie Geld haben. Aber das wird dauernd vermischt. Es wird immer zugesagt, sich darum kümmern, dass die Menschen nicht in einer dauernden Existenzbedrohung leben müssen. Eben in der Sorge, in Armut abzustürzen, wenn sie keine Kundschaft mehr für ihre Dienste finden. Wer sich darum kümmert, dass das nicht mehr sein soll, der würde den Menschen die Individualität abschneiden. Jetzt im Einzelnen, die Individualität, soweit eben du deine Vorlieben hast und ich meine, die kann man einem sowieso nicht abschneiden. Und die andere, dass deine Individualität in einer Million und dem anderen sei Individualität im Sozialhilfesatz bestehen soll, die möchte ich jedem gern abschneiden. Also das ist ein bisschen der Schwindel an dem ganzen Ding. Also wenn du jetzt die Lehrerin hast, einmal zu fragen, sagen Sie mal, was ist denn am Kollektivismus eigentlich so schlecht? Wer zum Beispiel einmal...
die entscheidende Frage kann ich einfach sagen, war das überhaupt echter Kollektivismus in der DDR oder...
Na, lass dich nicht auf das ein. Das verlangt wirklich eine große Kenntnis von den Verhältnissen dort. Und die hat eine Lehrerin nicht und du wirst dich hatte, um das selber auszubreiten.
Naja,
weißt, vor allen Dingen, das hat das Blöde. Die sagt, Kollektivismus ist furchtbar und unterdrückerisch und so weiter. Und du sagst, ja, mit dem Beispiel, das da die Weltgeschichte gesehen hat, will ich auch nichts zu tun haben. Das ist schon defensiv. Das ist schon, also gut, mit dem möchte ich schon nichts, ich mit meinem schönen Gedanken möchte damit nicht vermischt werden. Da sagt die, naja, siehst du, da hat es wenigstens mal gegeben und damit willst du nichts zu tun haben. Und du willst da bloß ein Ideal und so weiter. Lass die Diskussion, lass das ganz weg. Sag, was ist so schlecht am Kollektivismus? Und dann soll sie sagen, alle müssen das Gleiche anziehen. Und da sagst du, können Sie vielleicht mal unterscheiden zwischen der Höhe des Einkommens und dem, was man damit anstellt. Ich bin bloß der Meinung, alle Leute sollten anständig Geld verdienen und es sollten nicht manche gar nichts verdienen und manche furchtbar viel. Die sagt, oh, dann ziehen aber alle dasselbe an. Stehst einfach an der Stelle, unsere Welt ist bunt, ja, unsere ist bunt, weil es Reiche gibt, oder wie? Also an dem würde ich rumbohren. Würde ich sagen, tja, also die andere Seite ist die andere Seite. Amerika ist individualistisch. Und woran zeigt sich das? Ja, an dem, dass sie auch noch auf den Müll halten, wo manche leben, ihre Nationalflagge aufpflanzen und stolz drauf sind. Bitte, auf den Stolz verzichte ich gern. Verstehst du? Also dieses Individualismus. Oder sie sagt gleich, die Produktionsweise ist sehr dynamisch, wo die Menschen keine Sicherungen haben. Ja, dann soll sie es gleicher so sagen. Dann kannst du sagen, naja, sie sind halt der Anhänger des Kapitals. Wenn die Menschen in größter Unsicherheit leben, dann ist es und das nennen sie Individualismus. Naja, dann das ist halt immer gut für die Produktionsmittel besitzen, weil denen bieten sich die Menschen quasi bedingungslos an. Denen bleibt ja nichts übrig. Also ja gut, Punkt erstmal.
Ja gut, aber es ist ja auch so, uns wird ja auch in der Schule vorgehalten, also wenn man jetzt über soziale Marktwirtschaft und so weiter redet, halt, da gab es ja auch, letzte Woche wurde ja auch was ausgeteilt, da war ja auch extra so ein kleiner Absatz über, wir haben es genannt, zentrale Verwaltungswirtschaft, also das, was drüben halt war. Und man hat aber auch wirklich bestatten, dass wirklich Karl Marx derjenige Grundzieher dieser Idee gewesen wäre. Also ganz, dass sich praktisch die Führer dieses Systems halt auf ihn stützen können. Ist das wirklich zutreffend?
Nein, das ist nicht zutreffend. Die stützen sich auf ihn, die haben ihn ziemlich gekonnt missverstanden. Aber das ist eine komplizierte Angelegenheit. Da muss man richtig lang diskutieren und auch sich ein wenig bekannt machen damit, mit was der Marx gesagt hat, was diese DDR-Ökonomen draus gemacht haben, was der Lenin schon draus missverstanden hat und so weiter. Das ist alles nicht so einfach. Das ist ein richtiges Studium. Und das kannst du in deiner Klasse nicht machen. Und vor allen Dingen, so wie die heute auf den Sozialismus hetzen, so würde ich sagen, also ich würde mehr den Ton anschlagen, wenn ich mit DDR-Sozialisten oder mit Gleichgesinnten streiten tät, wüsste ich manches am Honecker zu kritisieren. Aber solange ich mit Ihnen rede, verteidige ich ihn. Mensch, die werfen in den letzten Wochen habe ich in der Zeitung gelesen, die DDR-Bürger waren an eine fürsorgliche Diktatur gewöhnt. Jetzt stell dir mal vor, da ist noch nicht mal der Vorwurf gefallen und es wäre bloß Lüge gewesen, sondern die war fürsorglich. An der Stelle würde ich sagen, na, eine wirklich fürsorgliche Diktatur, da hätte ich nichts dagegen. Oder können Sie mir überhaupt sagen, was an einer Diktatur schlecht ist, wenn sie für die Leute sorgt? Bitte?
Sie ist nicht frei.
Sie ist nicht frei, eben, ja genau. Sie ist nicht frei.
Ist Sozialismus nicht eigentlich die Idee, dass die Produzenten selbst in die Wirtschaft bestimmen und nicht einfach nur der Staat halt? Oder jetzt wie bei uns jetzt so ein paar kleine Menschen oder was weiß ich, die über das in die Produktionsmittel verfügen?
Ist schon richtig. Schon richtig.
Das Argument bringen halt. Ich meine, ob das zu kritisieren, dass es überhaupt kein Sozialismus ist?
Ich empfehle es da bloß nicht. Weil da kriegst du einen Streit mit der, die sagt, das war der Sozialismus, den es gegeben hat und der war scheiße und der ist gescheitert und da sieht man doch, dass aus sowas nichts wird. Und da sagst du, ja, das war auch kein Gescheiter. Du ziehst eigentlich bloß dein Ideal aus der Schusslinie. Und das ist nicht so schön, wie wenn du an der zeigst, was sie für ein Kapitalismushetzer ist. Verstehst du, die sagen Zentralverwaltungswirtschaft und sagen dann meinetwegen, sie hätten allen Leuten Arbeitsplätze verschafft, obwohl es das gar nicht gebraucht hätte. Da hätte ich lieber sagen, na und, was ist denn dagegen eigentlich einzuwenden? Anstatt, als dass ich sagen würde, dieser Honecker war auch nicht sauber. Na sagen Sie, Sie haben lauter versteckte Arbeitslose da drüben gehabt. Kennst du die Formulierung? Diese da. Na sag ich, na, lieber versteckt als so offen wie bei uns. Versteckt heißt frei, die Leute merken es nicht, die haben Geld, die haben Einkommen und die haben einen Arbeitsplatz und die haben ein Einkommen. Ja, bitte, da bin ich doch lieber dafür, dass die versteckt werden. Was immer die, man kann ja auch sagen, was soll denn eigentlich die Bedeutung des Wortes versteckte Arbeitslose sein? Der Satz ist ja sinnlos. In der DDR gab es keine Arbeitslosen. Jetzt sagt der Westtyp, bei dem es Arbeitslose gibt, das waren versteckte Arbeitslose. Wo kommt dann auf die Idee, dass die versteckt sind? Weil er die trübige Produktion mit dem vergleicht, was ein Kapitalist seiner Belegschaft abverlangen würde. Und dann sagt er, in einer westlichen Fabrik, da täten die dreimal schneller arbeiten. Denen ließe man die Ruhe nicht, die da drüben gehabt haben. Und dann sagt er, wenn man aber dreimal schneller arbeiten könnte hier im Westen, dann sind ja da drüben zwei Drittel eigentlich überflüssig. Obwohl sie für die DDR überhaupt nicht überflüssig waren. Für das Tempo, mit dem die halt gearbeitet haben. Und so weiter. Also da wäre mir alles immer lieber zu sagen, bitte. Hier werden Millionen arme Leute produziert. Und ihr traut euch sagen, das da drüben wäre schlecht gewesen. Na, die Armen hat es da drüben nicht gegeben. Da sagt einer, aber die Reichen auch nicht. Ich sage, na, die fehlen mir nicht. Weil will ich immer mehr so argumentieren, als dass ich sage, oh, der Honecker, das war auch kein Gescheitssystem und so weiter. Dann kommst mit denen erstens übrigens gegenüber dem Rest deiner Schüler, kommst mit der Lehrerin in einen Gelehrtenstreit. Wer weiß schon, was der DDR-Sozialismus für verkehrter Sozialismus war? Die Lehrerin übrigens weiß es nicht. Du wirst außerdem, dass du sagst, die Produzenten sollen selber bestimmen, es soll keine Staatspartei sein. Viel mehr wirst du auch nicht sagen können, nehme ich mal an. Und da ist übrigens, man kann noch mal ganz anders einsteigen. Vielleicht das Ding, was ich heute vorgemacht habe, rückwärts. Ihr habt da die Debatte im Sozialkundeunterricht, Kollektivismus oder Individualismus. Und du du machst da jetzt eine Aufgabe und die Aufgabe heißt, da wird so getan, als ob Prinzipien des Menschseins gegeneinander stehen würden. Tatsächlich ist was ganz anders im Gegensatz. Kapitalismus oder Sozialismus. Es geht nicht darum, ob es ums Individuum geht oder ums Kollektiv. Das ist bloß ein schönes Wort, das ist quasi ein das hebt man auf eine philosophische Ebene. Prinzipien, äußerste. Der wahre Gehalt von den Prinzipien heißt, sollen Kapitalisten Lohnarbeiter ausbeuten dürfen oder soll es irgendwie anders zugehen? Also, das ist auch ein wenig primitiv, aber das wäre ja das Elegante in der Schule. Man einfach eine einfache Opposition draus macht. Ihr sagt bloß Individualismus, Kollektivismus, ihr meint Kapitalismus und gegen Sozialismus.
Ja, wobei Vordenunziationen vom Sozialismus ja gar nicht schön für aussehen. Wenn es Kollektivismus heißt, hier kommen die Individuen etwa. Also es wird nicht bloß gegängelt, sondern hier ist Altruismus gefördert. Also Kollektivismus heißt, also hier wird von Menschen verlangt, in der Gemeinschaft aufzugeben.
Ja.
Während er hier in die Verantwortung genommen wird, heißt er, er wird in die Pflicht genommen. Er muss für sich selber sorgen, er muss auch ausspuren, damit er über die Runden kommt, aber so kann er was für sich machen. Hast du mal Erfolg kommen? Ich sage es deswegen, ja. Damit es ein wenig einen Anhalt tut, wofür, wenn die Lehrerin so findet, überhaupt ihre Einfälle stehen. Die stehen auf der einen Seite bloß für das Lehrerin, Altruismus, also ob das dann Frau im Glauben eigentlich ist oder hier wird so am Schlosser, hier wird da drüben oder im Kollektivismus muss einer.
Jeder muss, der Gedanke, jeder muss Schlosser werden oder jeder muss für die anderen arbeiten. Bei uns darf jeder für sich arbeiten, dort muss jeder für die anderen arbeiten. Das ist so der Gedanke, ja. Also das ist die Idee von der. Da merkt man eins. Deren Weltbild ist so, dass sie außer den Alternativen des Kapitalismus nichts kennt. Die denkt, entweder ich bin ein Konkurrenzler und arbeite für mich, oder ich bin eine Diakonissin und habe nichts vom Leben und arbeite für die anderen. Dass man die gemeinsame Arbeit zweckmäßig organisieren und dadurch für alle einen guten Ertrag und wenig Aufwand haben kann und will, das passt nicht in ihren Kopf rein. Die kennt bloß entweder für mich oder für die anderen arbeiten. So, und jetzt denunziert. Ja, 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 red noch.
Das ist immer stimmig ausgerechnet, Arno, in der Schule. Bloß weil sie auf der anderen Seite auch schon das für sich kennen. Unter Garantie, weil sie ein hohes Lob der Augen, ein hohes Lob der Spreche des Marks und so weiter und so fort zu sehen. Und zwar so wird ist wieder jetzt Moment. Den anderen liegt auf der Tasche zu bieten, für sich selber zu sorgen, nicht einfach für sich ein Haus und Haus hier zu veranstalten und nichts in
gute Ware abzuliefern, gute Arbeit abzuliefern.
Also ich würde sagen, da muss noch der anderen Seite, und das ist dann sehr beständig und gut benutzt worden. Immer in einer wenig moralisch verquerer Form. Aber da muss das Augen braucht, Erpressung braucht, Zwang braucht. Das muss kommen. Und zwar im Übrigen, der Peter hat es ja schon gesagt, weil immer von Freiheit weggeht.
Was meinst du von Freiheit weg, dass man das Ideal zum Ausgangspunkt des Denkens macht und dann die Wirklichkeit sich nach dem Ideal Schritt für Schritt neu baut? Also das waren jetzt mehrere Angebote. Die sagt Individualismus oder Kollektivismus. Und da könnte man also einmal sagen, die Alternative, die sie sagen, gibt's gar nicht. Das ist die moralische Alternative oder das ist die Alternative, die Ihnen halt einleuchtet. Eben dieses für mich oder für andere. Und übrigens in dem für mich oder für andere kennen bürgerliche Menschen immer beide Seiten als ehrenwert. Auch das ist wichtig. Im einen Moment sagen Sie, wir sind für unser System hier, für Freiheit, für Individualismus, Egoismus. Ja, jeder soll für sich arbeiten. Genau im selben Moment sagen Sie Solidarität und Hilfe für die Schwachen und dann sind Sie gleich wieder auf der anderen Seite. Also es ist Ihre Alternative. deine Alternative ist es gar nicht. Du sagst, es geht nicht um die Frage, ob man für sich oder für die anderen arbeitet. Genau genommen arbeitet jeder immerzu für die anderen und für sich. Es geht bloß ums Verhältnis von dem Zeug. Also in einer Arbeitsteilung, kann man ja sagen, ne, arbeitet sowieso jeder immer für die anderen. Habe ich vorhin mal gehabt, der Bäcker bäckt Brötchen, bloß weil die anderen Hunger haben. Aber nicht, damit der Hunger gestillt wird in der freien Marktwirtschaft, sondern da, damit er den Hungrigen Geld aus der Tasche zieht. Also das ist die Kollektivismus, Individualismus. Das ist eine philosophische Alternative, die die Bürgerlichen kennen und die in Wahrheit dann meint, Kapitalismus ist schon das Richtige. Aber dann Kapitalismus. Und wenn du dann sagst, na komm, das Wort Individualismus ist bei dir bloß ein verkapptes Wort für Kapitalismus, dann tritt gleich für dessen Konsequenzen ein und so weiter. Dann ist das schon mal ganz gut. Das klärt schon mal eine ganze Menge bei dem Zeug. Und das Zweite war jetzt von der Molly, und das ist total wichtig. Die Freiheit wird gelobt im Sinn von, da darfst doch du für dich sorgen, da darfst du tun, was du willst, da geht's nach dir. Und kaum tun sie das, fällt ihnen ein, Gott sei Dank gibt dann die Zwänge der Konkurrenz, die Zwänge des Marktes, damit die Leute, die alle Egoisten sind, doch dazu gezwungen werden, so einen Beitrag fürs Gemeinwesen zu leisten. Das war jetzt vorhin, dann ist der, bist du auf dich selber gestellt, dann darfst du nicht faul sein, sonst kriegst du es zu spüren, dann darfst du keine schlechte Arbeit abliefern, sonst kriegst du es zu spüren und so weiter. Und an der Stelle, da könntest du jetzt auch wieder sagen, schauen Sie mal, Sie sind ja auch gar nicht der Meinung, Freiheit ist besser als Zwang. Sie loben die Freiheit und Sie loben den Zwang von hier. Es stimmt gar nicht, dass die Opposition Freiheit oder Zwang heißt. Die heißt ganz anders. Wenn so, ja. Entweder in dem Fall heißt sie, mit dem Eigentum gegeneinander um Reichtum kämpfen oder gemeinschaftlich die notwendige Arbeit organisieren. Das ist der Gegensatz. Aber nicht der Gegensatz, arbeite ich für die anderen oder arbeite ich für mich, und nicht der Gegensatz, arbeite ich unter Zwang oder arbeite ich freiwillig. Das wären alles so Versuche. Gibt es noch was, wie man sagt, wie man da einfach einsteigt?
Ich meine, es wäre die Linie des Abwärmer, der zwischen Abseits ist. Man soll jetzt auch nicht zu viel probieren, sonst
verzettelt man sich. Ja.
Was man hier jetzt als Stück mitgibt.
Ja, ja.
Wenn die anfängt, wer ist doch der ist doch überholt, muss jetzt im Grunde gegen sie mal setzen. Ist eigentlich immer das Prinzip der erste Mal zu sagen, sie zu fragen, warum, sie zu fragen, im Winter. Weil dann muss wieder das Verlogene so rauskommen, dieses Heuchlerische, was man schon diskutiert hat. Also dann wenn sie sagen sollen, warum das nicht. Es muss doch irgendwie rauskommen, weil sie den Egoismus nicht in Rechnung stellen. Also da muss geständig werden, dass es implizit bloß wieder ihr Kapitalismus verklagt ist. Also in diesen moralisch verkorksten Kategorien, aber dass sie dann von Grün nämlich 0,0 nichts kostet, das wird ja wieder vollkommen korrekt sein, sondern dass sie bloß die Abwesenheit all dessen, was sie hier für Dankens- und Segenswerte entdeckt. Und da bist du wieder da, wo du dich auskennst. Aber doch um Gottes Willen, den realen Sozialismus oder auch sowas wie ein Weizverteidiger. Also leichter, man schmeißt die Ikone mal weg und sagt, das ist mal auch wenn der Unsinn vertragt hat. Aber sich nicht auf einen Streit einlassen, wo man beweisen will, dass es, das ist im Übrigen absurd, wo man beweisen möchte, dass es doch sinnvoller wäre, wenn die Leute was brauchen, sich zusammentun und schauen, wie wir es in der bequemsten und kürzesten Zeit herbringt und jeder dann sein Zeug nimmt und abgibt. Also, dass das sinnvoll wäre, beweisen zu wollen, finde ich das eine komische Übung. Ja, da kritisiert man besser die Ideologie, von der aus immer bloß rauskommt, das geht nicht, das kann man nicht wollen, das ist doch Unterdrückung. Insofern würde ich doch immer probieren, sofort wieder auf die Schiene zu gehen.
Ist das klar, was mit der Schiene gemeint war? Einfach die Rückfrage, das ist gescheiter, das ist verkehrt, oder wenn so gesagt wird, einfach sagen, dann sag mal warum. Liefer mal ein bisschen Stoff dafür. Und in dem Warum, da steckt immer der pure Vergleich zu hier. Versteht, die können über den Osten, können die im selben Atemzug sagen, dort hat die Partei alle Menschen gezwungen. Und sie können sagen, da war der nötige Zwang zur effektiven Arbeit nicht vorhanden. Beides können sie im selben Atemzug. Und dann wird das System sowohl für seinen diktatorischen Charakter wie für seine Schwäche gegenüber einem faulen Volk geschimpft. Vielleicht so ein Rat zu dem Themenkomplex noch, aber dann ist Schluss mit dem, dann ist es wirklich ausgelutscht. Wenn man argumentieren will, da ist die Schule oder die Uni oder der Kreis der Kollegen, das ist alles immer dasselbe. Und die reden über den alten Sozialismus, der untergegangen ist, da im Ostblock. Dann reden die grundsätzlich darüber in dem Ton, haben wir doch recht gekriegt mit unserem Gehorsam hier. Waren wir doch bei der richtigen Seite dabei. Das ist immer der Ton, das andere ist weg, untergegangen und weil untergegangen schlecht. Und es ist richtig kontraproduktiv, von uns aus gesehen, über dieses trübige Zeug zu reden. Man kann auch sagen, ob der reale Sozialismus ein Scheißdreck war oder nicht, ist mir eigentlich vollkommen wurscht. Ich bin der Meinung, dass das hier nicht in Ordnung ist. Mögen die Blödmänner gewesen sein, mögen die es nicht gewesen sein, das macht mir alles nichts aus. Das ist mir gleichgültig. Hier ist nicht in Ordnung. Mich stört das, was gibt. Und das, was schon lange nicht mehr gibt, das stört mich schon gleich nicht. Also diese Richtung, das ist so, man merkt richtig, also man merkt eins so eindeutig. Wenn jemand sagt, er hat die Systeme verglichen und ist zum Schluss gekommen, der reale Sozialismus ist nichts, da ist man immer noch besser aufgehoben, wenn man einfach macht, was hier verlangt ist. Der Mensch wollte sich einen guten Grund für das, dass er hier mitmacht, beschaffen. Und zwar im Bewusstsein dessen, dass auch er einige schwarze Seiten, einiges Negative hier kennt. Der wollte den Effekt, der möchte die Einwände, die er hier kennt und hat, nicht gelten lassen. Die möchte er abwerten, ausregeln. Der möchte Zufriedenheit mit seiner Rolle hier stiften. Und dafür taugt der Gedanke, drüben wäre es noch schlechter gewesen. Ansonsten taugt er für nichts. Ist gleich. Dem einfach entgegensetzen, nein, hier ist es schlecht. Und ob es drüben schlecht war oder nicht schlecht war, kann uns gleichgültig sein, das gibt es sowieso nicht mehr. Das führt zurück auf das, bist du überhaupt bereit, darüber zu reden oder willst du überhaupt bloß einen Vergleich machen, damit du dich mit deinem bescheidenen Gehorsam hier besser ausschaust. Also das wäre so eine Empfehlung, kaum biegt man es zurück aus, nein, hier ist schlecht. Da ist man viel reeller an einem Thema, worüber man reden kann, wo es was zu streiten gibt, wo es auch dann Streit gibt, findest du das auch schlecht oder nicht? Dieser Vergleich von hier und drüben und dann wird drüben schlecht gemacht und dann ist man wieder zufrieden, dass man hier ist. Kennst du das doch? Das ist die universellste Zufriedenheitstechnik des Gehirns, die es überhaupt gibt. Man braucht einen Vergleich, damit man einen Vergleich hat. Und den wählt man immer so, dass man gut ausschaut. Sagst du, mein Großvater hat noch kein Auto mit Automatik gehabt, der ist noch mit dem Fahrrad gefahren. Ja, stehst du gut da mit einem Auto.
Ja, aber müsste man nicht auch irgendwie dann, also jetzt für die vielleicht Interesse daran hätten an diesem Gespräch, nicht irgendwie auch eine Perspektive bieten halt? Wenn dann die Frage plötzlich aufkäme, ja, was stellst du dir eigentlich vor halt?
Dann stellst du dir die notwendigen und zweckmäßigen Zurückweisungen dessen vor, was du hier schlecht findest. So, also die Rede, jetzt heute gar nicht im Zentrum gewesen, aber sonst immer im Zentrum und kürzlich, wie du da warst. Die Arbeit wird immer produktiver, die Menschen werden nicht reicher, sondern manche werden drüber sogar ärmer. Warum? Weil für die Rendite des Kapitals gearbeitet wird und nicht dafür, dass die Leute ein gutes Leben haben. Jetzt ist die Frage, was ist deine Perspektive? Die ist damit schon gesagt. Die Arbeiterschaft muss sich davon befreien, dass sie für die Rendite des Kapitals arbeitet. Dann erst kann sie dafür sorgen, dass ihr Arbeit im eigenen Interesse stattfindet und sie ja gutes Leben hat. Oder andere Fassung, die wir vor Wochen mal gehabt haben. Jeder Mensch arbeitet, damit er vom Ertrag lebt. Und jeder Mensch möchte, dass seine Arbeit viel abwirft, damit er dann gut lebt. Dieser subjektive Zweck, der Zweck, den jeder Einzelne hat, wenn er sich aufs Arbeiten einlässt, ist aber gar nicht der Zweck, warum die Arbeit in der Gesellschaft insgesamt organisiert wird. Der Zweck, warum sie insgesamt veranstaltet wird, heißt, aus Kapital mehr machen. Kapitalrendite erzeugen, Profit produzieren. Deswegen wird geschafft. Insofern stimmt der individuelle Zweck und der gesellschaftliche Zweck der Arbeit nicht überein. Das merkt man daran, dass mancher, der auch arbeiten möchte, gar nicht gebraucht wird. Und mancher, der arbeiten darf, so lange arbeiten muss, dass er von seinem Lohn gar nicht mehr viel hat. Und der andere für seine Arbeit so wenig Lohn kriegt, dass er von dem Reichtum, der geschaffen wird, überhaupt keinen anständigen Teil abkriegt. Also, mehr wollen wir doch gar nicht, als dass der individuelle Zweck der Arbeit mit dem gesellschaftlichen übereinstimmt oder dass der Gesamtzweck des Produzierens kein anderer ist, als der, den jeder hat, wenn er arbeitet. Das ist nichts besonders Geheimnisvolles, nichts Wahnsinniges, aber da muss ich auch nicht wundern, was für... Da muss ich erstmal nicht mehr dazu sagen als das. Und wenn jetzt einer kommt und sagt, ja, aber geht denn das überhaupt? Dann muss ich eigentlich sagen, dann ist die Diskussion besser, wenn man sagt, im Grunde teilst du meine Kritik nicht. Der bestreitet nämlich, dass bei uns gearbeitet wird wegen einem Profit. Der ist nämlich dann schon der Meinung, der ganze Profit ist ein Instrument, um die schlechten Menschen zur Arbeit zu bringen. Die Peitsche des Kapitals, die Drohung mit der Arbeitslosigkeit, alles ist gut, weil das braucht, damit der Faulpelz Mensch arbeitet. Also, der Gedanke ist ganz simpel. Wenn man sich einig ist, dass das der Grund des Übels ist, dann ist die Auskunft, ja, was wollen wir, die ist dann kein Rätsel, dass dieser Grund beseitigt wird, dann ist es Übel weg. Dann organisieren wir es neu. Und wie gesagt, und da merkt man immer, das sind alles Tests auf die Frage, teilst du überhaupt das, dass das nicht in Ordnung ist? Sind alles Tests auf die Frage, stinkt dir hier überhaupt was? Oder diskutierst du bloß, um Kritik abzuwehren, weil dir im Grund sowieso alles recht ist? An dem hängt viel. Ja.
Die Debatte, die man hat,
den Zusammenhang länger erpresserisch benutzen, um für sich privat was rauszuschlagen. Das war das Erste. Es ist Privateigentum. Ja, klar, es ist Privateigentum an Produktionsmitteln, aber erst einmal, wenn man Freiheit sagt, wenn ich schon gemeint, ist, wie es der Weber vorhin gemacht hat, das ist der Zwang zur Konkurrenz. Würde ich sagen, ist das Erste.
Ja, und deswegen ist die Negation, es darf nicht gearbeitet werden fürs Bedürfnis. Ja, subjektiv der Antrieb, warum du ein Angebot machst am Markt, das ist dir unbenommen. Natürlich ist beim einen ist es das Bedürfnis, beim anderen, der halt das Bedürfnis eh schon befriedigt hat, weil er genug besitzt, ist es die Vermehrung des Vermögens, das er besitzt.
Aber gesellschaftlich politisch sind wir doch gerade alle, dass es genau so ist. Die Rabbiten können ihre Kapazitäten nicht auslasten, die Leute stehen rum und haben keine Arbeit und deswegen kein Einkommen.
Ja, na, wenn wir jetzt da, versteht ihr, das Ganze hat eh noch ein wenig den Haken, dass mit Freiheit, reden wir eh bloß über die politische Form der Konkurrenz. Wenn es jetzt gleich das wie ein ökonomisches Gesetz, aufs ökonomische Gesetz runterbeziehst, da wird einmal andere Antwort einfallen. Da ist Satz, es stehen Fabriken leer und es stehen Leute mit ihren Bedürfnissen da und haben keine Gelegenheit, an ihre Lebensmittel ranzukommen oder überhaupt die selber zu produzieren. Warum ist das so? Da müsstest du eigentlich nicht Freiheit sagen, sondern Rendite. Weil bloß produziert wird, wenn ein Gewinn rauskommt. Das ist dann der Grund. Nein, die ist nicht. Nein, die ist, wenn, dann ist Freiheit das Recht des Eigentümers der Produktionsmittel, bloß unter den Bedingungen, seine Produktionsmittel der Arbeit zur Verfügung zu stellen. Unter der Bedingung, dass halt der Gewinn rauskommt. Das ist jetzt Freiheit, ist sei gutes Recht. Dass er sein Interesse, in dem Fall das an Gewinn, dass er sein Interesse zur Bedingung macht, dass überhaupt der Produktion stattfindet. Sei gutes Recht, aber Freiheit ist nicht die Pflicht oder die. Wenn du die Freiheit nach Pflicht hin deuten willst, dann heißt es immer, die Pflicht, dich in Konkurrenz zu begeben. Die Pflicht, dich im Gegensatz zu anderen um deinen Ertrag zu kümmern. Das ist das, wenn du sagst, dein erster Satz war doch, Freiheit ist das Verbot, dass Arbeit stattfindet, damit Bedürfnisse befriedigt werden. Er ist zu vertrickst, weil du die Freiheit unmittelbar auf den Grund des Produzierens beziehst. Freiheit ist das Recht der Privateigentümer, bloß zu arbeiten oder auch bloß arbeiten zu lassen, wenn es dem eigenen Privatinteresse nützt. Das ist Freiheit.
Man kann schon eigentlich sagen, aber das ist wieder auf System, aber wir wollen mäßig, das ist aber ein Schuss an der Kuh. Was ist denn
da
der
Moment
der Ökonomie?
Das kann man schon sagen.
Die Bereicherung auf Kosten der anderen. Wobei es natürlich das, ob einer alt ausschaut oder halbwegs Erfolgsmöglichkeiten oder wegen von den Mitteln abhängt. Also, dass das, was von der Ökonomie geholt wird, schon das ist, sich auf Kosten der anderen zu bewahren. Und das ist nicht nur Versorgung. Das kann man sagen, aber nicht auf das Produktionsthema weiterhin. Weil das steckt nicht in diesem Informativ, schau wie weit du kommst, steckt das nicht drin.
Ja, weil in dem eben, schau wie weit du kommst in deiner Sache. Und da ist jetzt das noch gelten gelassen, dass du deswegen dein Bedürfnis machst.
Der Kontrast frei, einer auf der einen Seite, auf der anderen Seite, genau unser Leben rauskommt. Umgang mit den Sachen, für den gesellschaftlichen Umgang mit den Sachen.
Naja, das ist fast dasselbe wieder. Aber das, ja, bei... Was sagst du?
Ja, die Freiheit war ein Gegenwart.
Ja. Also. Es ist schon klar, ich glaube, da jetzt kommen wir auch zu der Geschichte hin, die auf dies raus muss. Du hast in einer Formulierung die Bedürfnisfeindlichkeit mit der politischen Form der Konkurrenz, Freiheit, zusammengeschlossen. Ja? So, jetzt war der Einwand eigentlich sehr gut. Du sagst, du möchtest eine knackige, klare Formulierung, die man schnell sagen kann. Und der Einwand war, die versteht ja schon gleich keiner. So ist es auch. Weil du an Freiheit erstmal gar nicht aufnimmst, an was jeder dabei denkt. Das bleibt halt dabei, das ist nicht mit einem Freiheit ist scheiße, weil und das auch hier das Gegenteil zu haben. Sondern Freiheit, das ist eine politische Form, die erlaubt, jetzt kommen wir wieder, das, die Molly hat jetzt den Sermon nochmal gemacht, ich habe ihn vorher gemacht, die erlaubt jedem, sich privat zu stellen. Ja, für sich selber zu sorgen und das eigene, den eigenen Beitrag zum Hebel der Aneignung von möglichst viel zu machen. Freiheit ist das Gebot zur Konkurrenz in Wirtschaftsdingen. Das ist zum Beispiel, das kann man ohne weiteres sagen. Konkurrenz schließt dann ein, erfolgreiche, erfolglose Konkurrenz schließt ein, was einer davon hat, hängt, was für einen rauskommt, hängt davon ab, wie sehr er die anderen hat erpressen können, alles das schließt ein. Dann kannst du erst kommen zu, übrigens, da bist du immer noch dabei, alle tun es wegen ihrem Interesse, wegen ihrem Bedürfnis. Muss man ja erstmal so denken auch. Auch wer sich auf den Markt einlässt, auch wer sagt, ich gehe arbeiten und verdiene Geld, damit ich meine Lebenshaltungskosten bestreiten kann, der macht es wegen seines Bedürfnisses. Also jetzt da ist es, es findet nicht wegen des Bedürfnisses statt, das Produzieren. Da brauchst du ja noch den ganz weiteren Schritt. Wenn alle das Recht haben und die Pflicht haben, einander zu erpressen, zu möglichst viel Leistungen, dann hängt sehr viel davon ab, wie viel Eigentum einer schon einbringt in dieses Erpressungsgeschäft. Dann sind die einen welche, die haben nichts außer sich selber, die können ihre Dienste anbieten. Andere besitzen die Arbeitsmittel, die die einen brauchen. Die können sagen, es wird nicht produziert, außer es dient meinem Interesse. Bei dem ist es Interesse, weil er ein reicher Mensch ist, aber gar nicht mehr Bedürfnis, sondern Vermehrung des Vermögens. Jetzt erst bis bei deinem Satz. Wenn Freiheit herrscht, findet das Produzieren nicht wegen der Bedürfnisse statt. Erst jetzt passt er. Aber die ganzen Schritte brauchst du. Du brauchst auch den Schritt, wenn alle erpressen, dann hängt es sehr davon ab, wie viel Eigentum man einbringt in das Erpressungsverhältnis. Wichtig, ohne den kommst du zu dem Schluss gar nicht. Also, weil wir jetzt bloß, jetzt haben wir es Schritt für Schritt gemacht, dann merkt man, den Beweis kriegt man einfach ohne ein paar Schritte nicht hin. Wenn du ihn dann in einem Satz hinsagst, hast du ja bloß quasi im Satz das Rätsel präsentiert, das du jetzt mit den Schritten aufdröseln musst. Du hast bloß nicht eine Abkürzung durch einen Satz hingekriegt. Okay. Soweit. Machen wir Schluss für heute.